SRF 1. SRF 1.
Ja, es wird nicht nur in Basel Fußball gespielt, auch hier bei uns im Menschen und Horizonte. Ihre Geschichte ist filmreif, die Geschichte von Martina Voss-Tecklenburg. Als Kind hat sie gemerkt, dass sie ein Talent hat, das sie wegen ihrer Mutter nicht ausleben durfte und es dann gleich gemacht hat. Sie hat heimlich geschuttet. Und heute lebt sie davon. Es ist die Geschichte von Martina Voss-Tecklenburg, einer Pionierin im Frauenfußball. Aktuell ist sie Trainerin der Schweizer Fußballnationalmannschaft. Fußball war schon gang ihre Leidenschaft und als Aktivspielerin hat sie fast alles gewonnen, was man gewinnen kann. Europameister mit Deutschland, deutscher Meister, deutscher Cup-Sieger. Seit dem Karrierenende 2003 arbeitet sie als Trainerin und jetzt hat sie sich mit unserer Schweizer Frauennationalmannschaft zum ersten Mal in der Geschichte des Schweizer Frauenfußball für die WM qualifiziert. Morgen spielt die Schweizer Nazi ihr erstes Spiel gegen die Titelverteidiger, gegen Japan. Und in dieser Stunde lernen wir also die starke Persönlichkeit kennen. Es ist eine Frau, die für ihre Leidenschaft richtig gekämpft hat.
Ich war 100% habe ich gearbeitet. Ich habe meine Tochter 15 Jahre alleine großgezogen und habe 20 Jahre Leistungsfußball gespielt. Das braucht Disziplin, das braucht Ehrgeiz, das braucht Leidenschaft, das braucht Freude. Und für mich war Fußball einfach, ja, glaube ich, wirklich mit das Wichtigste neben meiner Familie.
Sie erzählt noch mehr nach Michael Bublé. It's a beautiful day. Redaktion von dieser Sendung Simon Hulliger, am Mikrofon Joel Behler.
I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the seam of someone's dream. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, I'm really when you said good. It's my turn to fly, so girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Cause now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby. It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day, the sun is up and the music's playing. And even if it started raining, you won't hear this boy complaining, cause I'm glad that you're the one. Think I'll take up my time with thinking of a breakup, then you've got another thing coming your way, cause it's a beautiful day. Beautiful day, oh baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day.
Michael Bublé, 7 ab 3 ist es. Morgen zählt es. Ab morgen sammeln wir Kilometer und Kilometer mit SRF bewegt, bringen wir die Schweiz in Schwung. Jeder Meter, den ihr euch bewegt, wird auf der SRF bewegt App notiert. Wir wollen schauen, wie viele Kilometer das die ganze Schweiz in einer Woche machen kann. Ihr könnt das App ebenfalls abladen unter srf1.ch. Gibt es mehr Infos. Ja, und jetzt in der Sendung Menschen und Horizonte, da steht auch eine Person im Fokus, wo bewegt. Sie bewegt sich selber ständig, ist ein richtiger Bewegungstyp und sie hat auch ganz viel bewegt. Es ist Martina Voss-Tecklenburg, Trainerin von der Schweizer Frauen Fußballnationalmannschaft. Mit ihr haben sich die Schweizer Frauen zum allerersten Mal in der Geschichte für die WM qualifiziert. Meine Kollegin Simon Holliger hat Martina Voss-Tecklenburg getroffen.
Und zwar im Sportzentrum Macklingen, Mitte Mai. Die Schweizer Frauen-Nationalmannschaft hat sich dort getroffen. Der letzte Zusammenzug vor dem grossen WM-Abenteuer in Kanada. Das letzte gemeinsame Training. Wenn man der Trainerin Martina Voss-Tecklenburg zuschaut, dann merkt man sofort, die Frau hat Energie, sie brennt für ihren Sport. Sie steht breitbeinig auf dem Platz, pfeifen im Mund, gibt Anweisungen, motiviert, korrigiert, fordert. Und lachen auch gegen mal wieder. Es sieht nach einem herzlichen Verhältnis aus, das die Spielerinnen und ihre Trainerin haben. Nach dem Training trifft Martina Voss-Tecklenburg auf der Terrasse des Swiss Olympic House in Macklingen. Sie ist eher eine kleine, athletische Frau mit halblängen blonden Haaren. Es ist Abend, aber auch nach diesem langen Tag wirkt sie motiviert. Sie hat einen kecken Blick, ein Glitzer in den Augen. Sie findet es schön, dass sich die Medien endlich auch in der Schweiz für den Frauenfußball interessieren. Und natürlich ist sie stolz auf ihr Team. Wie viel Martina Voss-Tecklenburg steckt jetzt in diesem Team, in dieser Schweizer Nazi?
Oh, das ist schwer zu beantworten. Das ist ja ein laufender Prozess, wo nicht nur die Martina eine Rolle spielt, sondern alle anderen in der Staff auch. Aber ich glaube, dass wir es geschafft haben, aber ich mit meiner Art, dass wir anders Fußball spielen, dass wir sehr viel agieren wollen, dass ich Spielerinnen auf dem Platz haben möchte, die etwas ausprobieren, die keine Angst haben vor Entscheidungen. Ich möchte keine Spielerin haben, die Alibi-Fußball spielt, also den Pass irgendwo hinspielt, nur damit sie ihn gespielt hat, sondern die Spielerinnen dürfen und sollen etwas probieren. Und dann werden sie auch nicht kritisiert. Und das haben wir verinnerlicht. Wir haben in allen Mannschaftsteilen uns verbessert. Wir haben große Stärken als Team sowieso. Wir sind sehr kompakt. Alle sind bereit, auch die taktischen Vorgaben umzusetzen. Und ich glaube, das ist ein Faustpfand. Und wenn wir unsere Leistung bringen, dann wird es auch nicht so einfach, uns zu schlagen.
Wie ehrgeizig sind Sie?
Ich bin sehr ehrgeizig. Ich möchte jedes Würfelspiel und jedes Kartenspiel gewinnen. Ich möchte jedes Fußballspiel gewinnen. Und wenn ich selber noch irgendwo etwas spiele, und sei es nur beim Beachvolleyball morgens mit der Staff oder im 1-gegen-1 gegen meinen Assistenztrainer, dann will ich immer gewinnen. Also da denke ich, bin ich schon sehr ehrgeizig. Aber wenn man das nicht hat, dann ist man im Leistungssport auch nicht gut aufgehoben.
Sie wurden auch bei einem Club mal beurlaubt. Man warf Ihnen vor, Sie seien zu ehrgeizig, obschon die Spielerinnen das eigentlich nicht so sahen. Würde man das einem Trainer, einem Mann, auch vorwerfen, er sei zu ehrgeizig?
Ja, vielleicht dann, wenn man einen Grund sucht oder einen Grund braucht. Also ich habe das nie verstanden und es beschäftigt mich auch heute noch, zumal es nichts aus dem Team kam. Also im Gegenteil, wir hatten Erfolg. Ich war in 2 Jahren, haben wir 3 Titel geholt in Duisburg. Ich glaube, dass ich damals dem einen oder anderen Vorstandsherren vielleicht auf die Füße getreten bin, weil ich bin direkt in meiner Art, ich bin offen in meiner Art. Ich versuche, konstruktive Kritik zu üben. Vielleicht hat der ein oder andere damit ein Problem gehabt und hat irgendwas gesucht und das eben dann so transportiert. Aber eigentlich kann man ja nur darüber lachen, wenn man im Leistungsfußball, das war eine Mannschaft mit zig Nationalspielerinnen, dann der Trainerin vorwirft, die ist so ehrgeizig, dann ist es eigentlich eher lächerlich, als dass man das ernst nehmen kann.
Aber gelten andere Maßstäbe für Frauen in diesem Business oder wie sehen Sie das?
Wenn die Frauen jetzt im Männerfußball tätig wären, dann vielleicht. Also im Moment ist es ja schon auch noch so, dass es im Frauenfußball medial natürlich nicht den Druck gibt und auch nicht den Druck so von außen gibt, jetzt vielleicht auf Trainerentscheidungen Einfluss zu nehmen, wie das natürlich im Männerfußball der Fall ist. Da können die Medien ganz viel steuern. Und das ist natürlich schon noch irgendwo auch eine kleine Komfortzone. Aber ich weiß es gar nicht, weil es die Beispiele noch nicht gibt, ob es dann tatsächlich so wäre, dass man eine Kritik dann geschlechterabhängig macht. Also ich würde das wiederum nicht verstehen können.
aber vorkommen oder ausschließen würde ich es dann auch nicht wollen. Aber es ist eben noch sehr hypothetisch, weil es erst eine Frau gibt, die im Männerprofifußball arbeitet, in Frankreich in der zweiten Liga. Und ja, ich weiß nicht, wie das in der Schweiz oder in Deutschland wäre.
Was machen Sie, wenn eine Spielerin nicht mitzieht, nicht den gleichen Ehrgeiz entwickelt, wie Sie ihn verlangen?
Ja, ich glaube, da kann ich mittlerweile differenzieren. Also den gleichen Ehrgeiz verlangen, wie ich ihn habe, ist, glaube ich, gar nicht der richtige Weg. Sondern ich habe das früher oft versucht und gemacht und habe sicherlich meine Umwelt auch überfordert. Also ich habe als Spielerin einfach von meinen Mitspielerinnen das Gleiche erwartet. Und irgendwann hat mir dann eine mal gesagt, ja, aber Martina, wir sind nicht alle so wie du und wir sind nicht alle gleich und du musst uns dann auch schon so nehmen, wie wir sind. Und das ist in unserem Team natürlich auch so. Auch wir haben Spielerinnen, die, wenn man jetzt nur den Ehrgeiz messen würde, was ja auch schwierig ist, vielleicht ein Ticken weniger ehrgeizig sind, ein Ticken weniger dafür tun, im Training dann wirklich das Spiel zu gewinnen. Und wir haben viele Spielerinnen, die da extrem angefixt sind und wollen dieses Spiel gewinnen. Ich muss es einordnen können. Ich muss am Ende versuchen, bei jeder Spielerin ihr Potenzial abzurufen. Und jede Spielerin muss an ihre Leistungsgrenze gehen wollen. Und dann hat sie auch die Wahl. Also sie kann ja auch entscheiden, wenn sie dann mit der Art nicht zurechtkommt oder sich überfordert fühlt, dann muss sie das sagen und dann kann sie auch sagen, ich möchte in dem Nationalteam eben auch nicht mehr spielen.
Sie sehen nun diese Frauen, Sie waren ja selber auch mal in dieser Position, Sie haben etliche Endrunden spielen können, jetzt sehen Sie diese Jungen, die das vor sich haben. Kommt auch ein bisschen Wehmut vielleicht auf, dass man denkt, ach, das waren schon schöne Zeiten damals?
Nein, jetzt nicht mehr. Ganz am Anfang meiner Trainerinnenkarriere war das schon noch so, dass ich gedacht habe, Martina, was ist jetzt hier? Du denkst als Spielerin denkst du immer, du kannst noch Einfluss nehmen, du kannst das Spiel noch verändern, du kriegst jetzt noch mal den Ball und hast noch mal den entscheidenden Moment. Als Trainerin ist dein Einfluss dann doch irgendwo begrenzt. Aber ich bin ja jetzt schon so lange in dieser Rolle, dass das nicht mehr so der Fall ist. Ich freue mich wirklich total aufrichtig für jede Spielerin, die das jetzt erleben darf. Ich freue mich, dass ich ein Stück weit da auch mithelfen konnte. Ich freue mich auch, dass es sich medial verändert hat, dass die Aufmerksamkeit größer geworden ist, dass eine WM ganz anders noch im Fokus jetzt steht, als das noch bei mir der Fall war.
Das sagt Martina Voss-Tecklenburg da auf SRF 1 bei Menschen und Horizonte. Ganz schnell zum Schweizer Cup. Da ist der Final Basel gegen Sion. Sion gewinnt. Im Moment ist das Spiel aber unterbrochen. Und zwar ist man am Diskutieren wegen den Fans, die da anfangen randalieren, wie dass man das Spiel weitergehen oder weitermachen oder nicht. Da bei Menschen und Horizonte geht es um Frauenfußball. Und alle Spiele von der WM in Kanada, die überträgt die Schweizer Fernsehen, die könnt ihr schauen. Und zwar der erste Match in der Nacht auf den Dienstag am 10 vor 4 am Morgen, in der Wiederholung dann am Dienstag Mittag. Für alle die, die es ein bisschen gemütlicher nehmen und vielleicht ausschlafen wollen. Dass die Martina Voss-Tecklenburg gerne shootet, das war immer klar gewesen, aber in einem Club hat sie ganz lange nicht dürfen. Ihre Mutter hat sie ihr nämlich verboten.
Meine Mama hat einfach gesagt, Fußball ist nicht für Mädchen. Und sie hat zu Hause schon die letzte Entscheidungsgewalt, die lag bei ihr. Und ich habe das dann ja auch so hinnehmen müssen.
Ja, und wieso sie ihren Weg gleich gegangen ist und wie dass sie Job, Fußball und Kind unter einen Hut können bringen, das erfahrt ihr nach dem Sting «Fields of Gold». The sun in his jealous sky as we lie. Fußball, das grosse Thema auf SRF 1 an diesem Sonntagnachmittag. Vielleicht hat sie in eurer Kindheit auch noch geheissen, Mädchen, tu im Fall nicht shooten. Shooten ist nur etwas für Buben. Mädchen sind doch viel zu fein für den Sport. Genau das hat Martina Voss-Tecklenburg auch gerne müssen hören. Sie hat aber nicht gelost. Sie ist Spitzenfußballerin geworden und ist heute Trainerin der Schweizer Frauen Fußballnationalmannschaft. Meine Kollegin Simon Hulliger hat Martina Voss-Tecklenburg zum Macklingen über den Bielersee getroffen und hat mit ihr zurückgeschaut.
Müsste man die 47-jährige Trainerin beschreiben, würde man nicht das erste Wort zart brauchen. Sie ist zwar nicht gross, wirkt aber kräftig, trainiert, energetisch. Und gleich war es das Wörtchen zart, wo ihr als Kind in die Quere kam. Sie sei viel zu zart, um zu schütten, hat es geheissen.
Ich bin in einer Familie mit 5 Kindern gross geworden. Und ich war sehr zart als Mädchen, sehr klein, obwohl man das vielleicht heute nicht mehr so sieht. Aber meine Mama hat einfach gesagt, Fußball ist nichts für Mädchen. Und sie hat zu Hause schon die letzte Entscheidungsgewalt, die lag bei ihr. Und ich habe das dann ja auch so hinnehmen müssen irgendwo. Also ich brauchte ja die Zustimmung meiner Eltern, mich im Verein anzumelden. Und mein Papa war selber Fußballer. Mein älterer Bruder hat lange Fußball gespielt. Mein Zwillingsbruder ist Schiedsrichter gewesen. Und ich kann das gar nicht sagen. Mama hat gesagt, nein, diese Sportart ist nichts für Mädchen. Und so war das dann eben.
Schutten ist nichts für Mädchen. In einem Fußballclub hätte sie nicht dürfen. Das war natürlich hart für ein Mädchen, das nichts lieber gemacht hat, als auf dem Pausenplatz mit den Brüdern und den Nachbarsbuben zu schutten. Und darum hat sie ja Mühe gehabt mit dem Fußballverbot von der Mutter.
Nein, ich habe das nicht wirklich akzeptiert. Also am Anfang habe ich es ja nicht vermisst, weil ich es auch nicht besser wusste. Also ich wusste natürlich, dass es Fußballvereine gab und Jugendteams, aber dadurch, dass ich jeden Tag auf dem Schulhof gespielt habe, hat mir ja nichts gefehlt. Als ich dann mit 11 Jahren das erste Mal im Schwimmbad beobachtet wurde von einem Mädchentrainer, der mich dann angesprochen hat, mit der Frage, bist du ein Mädchen oder ein Junge? Und ich voller Entrüstung gesagt habe, ich bin natürlich ein Mädchen. Und er dann gesagt, hey, du spielst aber wie ein Junge. Und dann gesagt, er wird einen Verein trainieren und dann bei meiner Mama eben angefragt hat, und sie hat dann Nein gesagt, da habe ich dann 4 Wochen tatsächlich kein Wort zu Hause gesprochen, weil ich das einfach ganz blöd fand und weil ich natürlich auch jetzt das toll fand, dass mich da jemand beobachtet hat. Und das war dann so, dass ich das natürlich nicht immer so akzeptiert habe, aber ich war ja ausgefüllt, ich habe immer Sport getrieben, ich war in der Schule in vielen Dingen die Beste, ich war die schnellste Sprinterin, ich war die ausdauerndste Läuferin, also ich hätte wahrscheinlich auch in der einen oder anderen Sportart es auch weit bringen können. Ich wollte immer Fußball spielen.
Und die Leidenschaft für den Fußball hat sich gelohnt. Ein Sportlehrer hat ihr Talent auch bemerkt und hat sie ermutigt, mehr aus dieser Gabe zu machen. Er hat ihr ein Probetraining organisiert, heimlich.
Ja, mein Sportlehrer am Gymnasium hat eben gesagt, Martina, du musst Fußball spielen, hat dann dort den Kontakt zum Verein hergestellt. Das war damals der KBC Duisburg, der sehr erfolgreich war in Deutschland, das wusste ich gar nicht. Und dann sind wir da an einem Mittwochabend hingefahren, er hat mich abgeholt und es war kalt und nass und dunkel und das Training fand in einer ganz kleinen Halle statt. Also man konnte nur 3 gegen 3 spielen auf so Kästen, auf so Turnkästen. Und dann habe ich da mitgespielt und dann haben die gesagt, hey, du musst gleich hierbleiben, du bist so gut. Ja, und dann sind wir eben nach Hause und dann habe ich natürlich vorher, hat mir der Verein gesagt, wir trainieren, damals noch 3-mal die Woche, das war schon viel. Wir trainieren 3-mal die Woche, aber abends, wir holen dich aber ab, wir bringen dich nach Hause, wir wollen dich unbedingt. Und dann, das hat dann noch 3 Monate gedauert, weil ich bin dann gerade erst 15 geworden, brauchte eine Ausnahmegenehmigung, brauchte eine Bescheinigung vom Arzt. Und dann im März 83 habe ich dann endlich mein erstes Spiel gemacht.
Ihre Eltern haben nichts von diesem Probetraining gewusst, wo sie aber gesehen, wie gut ihre Tochter ist und wie glücklich sie den Sport macht, haben auch sie ihr Okay gegeben. Und ab dann ist die Karriere steil bergauf gegangen. Meistertitel, Göpsiege, Vize-Weltmeister, Europameister, Fußballerin des Jahres. Die Martina Voss-Tecklenburg hat praktisch alles erreicht, was man in diesem Sport erreichen kann. Und sie hat immer gewusst, was sie will. Auch wenn die Eltern nicht gern einverstanden waren. Mit 17 zum Beispiel ist sie bereits ausgezogen.
Ich war total verliebt und habe da nichts mehr mir eigentlich so sagen lassen. Und ja, das war dann schon auch eine spezielle Situation, aber es hat mich irgendwo auch geprägt. Und ich war sehr früh sehr selbstständig. Ich war eben auch immer schon in einer gewissen Führungsposition. Ich war immer Klassensprecherin. Ich war auf dem Platz auch eine, die schon immer versucht hat, ein wenig voranzugehen und vielleicht auch den einen oder anderen mal zu sagen, wie sie es denn machen soll. Ob das denn immer so gut kam, weiß ich gar nicht. Und ja, da habe ich mich sehr schnell, glaube ich, dann schon auch in diese Richtung entwickelt.
Selbstständig, ehrgeizig, erfolgreich. Neben dem Sport hat sie eine kaufmännische Lehre gemacht. Vom schutten Leben war es in Deutschland dann nicht möglich gewesen. Sport und Arbeit, das war schon ein grosses Pensum gewesen. Aber dann, Ende 20, ist sie schwanger geworden. Mit ihrer Aktivzeit.
Ja, da gibt es ganz viele Anekdoten. Also als ich dann schwanger war, war das erstmal so, dass ich dann noch gespielt habe. Und dann fuhren wir zum Beispiel damals zum Zypern Cup und dann musste man jetzt erstmal herausfinden, ob ich überhaupt noch spielen darf, wie das so versicherungstechnisch ist. Und meine Mitspielerin oder vor allen Dingen meine Gegenspielerin fand das dann auch irgendwann nicht mehr gut, als es dann publik war, weil sie hatten einfach ein bisschen Sorge auch um mich und wussten jetzt nicht, wie sie in den Zweikampf gehen sollen. Also ich habe dann auch bis ich 4,5 Monate, dann habe ich dann aufgehört. Und dann war ich halt so verrückt, dass ich 14 Tage nach der Entbindung wieder trainiert habe und 5 Wochen danach wieder gespielt habe oder versucht zu spielen. Ich war dann körperlich noch nicht so fit. Ich habe meine Tochter, ich habe damals in Siegen gespielt, hatte 160 Kilometer einfache Strecke zum Training. Ich habe meine Tochter auf der Autobahn gefüttert, weil ich habe sie immer mitgenommen. Ich bin rechts rangefahren, wenn die Hunger hatte und habe ihr die Flasche gegeben und weil ja, einerseits wollte ich ihr sehr nah sein, andererseits wollte ich auch wieder Fußball spielen. Und wir haben oft darüber philosophiert, ob ich jetzt dann vielleicht in Anführungsstrichen eine schlechte Mama war. Aber ich weiß heute noch, dass ich einfach diesen Fußball auch gebraucht habe für mich, für mein eigenes Gefühl auch. Und ich habe einfach das auf mich genommen und habe versucht, beide Rollen so gut wie es geht zu erfüllen. Habe das auch ab und zu hinterfragt. Und wenn ich dann festgestellt hätte, dass das nicht in das Familiensystem passt, dann hätte ich mit dem Fußball aufgehört. Aber Gott sei Dank habe ich eine große Familie. Ich habe 4 Geschwister. Meine älteste Schwester war so ein bisschen die Ersatzmama für meine Tochter. Und das hat alles gepasst. Das hat gut funktioniert. Und gut, wenn man Dina heute fragt, dann wird sie vielleicht trotzdem sagen, ja, die Mama, die habe ich auch mal vermisst, ganz klar. Aber am Ende haben wir die Zeit, die wir hatten, mit Qualität einfach gefüllt und genutzt. Und
während des Trainings, da war sie oft auch auf den Fußballplätzen, war sie dabei?
Genau, es war immer jemand da, der auf sie aufgepasst hat. Wir haben jetzt, glaube ich, mit meiner kleinen Schwester am Wochenende noch darüber gesprochen, wie oft sie Dina dann im Stadion irgendwo gewickelt hat. Oder es war halt immer jemand da und Dina ist schon auch so groß geworden, dass es, glaube ich, aus meiner Sicht ein Vorteil war, dass sie auch von anderer Seite einen sozialen Einfluss bekommen hat, nicht nur von ihrer Mama, die so ihren eigenen Weg hatte, auch in der Erziehung, sondern sicherlich eben auch positiven Einfluss von anderen bekommen hat. Und ja, es war eben so, es mag sich jetzt verrückt anhören, im Nachhinein denke ich vielleicht auch manchmal, ja, war das jetzt alles so richtig, so gut, aber Dina hat keinen Schaden genommen, also von daher alles gut.
Und auch der Lothar Matthäus sollte mal auf Sie aufpassen, habe ich gelesen.
Genau, das war beim Pokalfinale in Berlin. Danach uns spielte der FC Bayern München und dann war Dina, glaube ich, 3,5 oder 4. Und dann habe ich sie gefragt, wie das so beim Spiel ist, wer denn auf sie aufpassen soll. Und dann hat sie gesagt, ja, die Bayern spielen, der Lothar Matthäus soll auf sie aufpassen. Und dann habe ich gesagt, ja, der hat jetzt keine Zeit. Also sie war dann auch schon Fußball geprägt, denke ich.
Der Lothar Matthäus als Kindermädchen, das ist eine interessante Vorstellung, wo sie vielleicht sogar hätte können durchbringen, die junge Dina. Die Tochter von der Martina Voss-Tecklenburg hat ihre Affinität zum Fußball übrigens behalten. Sie spielt zwar nicht selber, arbeitet aber bei einem Fußballclub in Deutschland im Bereich Pressearbeit und Marketing. Und Martina Voss-Tecklenburg, ihre Karriere kommt ins Wanken und das dann später, und zwar wegen einer Beziehung zu einer Mannschaftskollegin. In ein paar Minuten erzählt sie uns aus dem schwierigen Moment in ihrem Leben. Und aktuell da spielen die Männer Fußball, es kocht richtig im Basler St. Jakob. Im Cupfinale, da steht es nämlich im Moment 2-0 für den FC Sion.
Sagen, kannst weder lachen, noch kannst du bägen. Braucht nur einen Hauch an Flügelschlag, ein falscher Tritt auf dem schmalen Pfad. Und alles zerbricht, alles lässt gehen. Doch du stehst da, als wäre ich nichts. Ich sehe es doch in deinem leeren Blick, ein Licht an Windows, Reiss aus Strick. Braucht nur einen Hauch an Flügelschlag, im ganzen Berg ist loses Rad. Hast viel zu lang als in dir gelassen. Doch du stehst da, siehst nichts. Ich seh sie dem Blick, ich seh sie dem Gesicht. Du auf dein Herz, du auf deine Hand, komm du auf die Tür, lauf los und geh. Gang Schritt für Schritt vom Kartenhaus weg, alles geradeaus. Du auf dein Herz, du auf deine Hand, lauf auf deinem Weg am Glück entlang. Gang Schritt für Schritt, oh ging geradeaus weg, alles geradeaus. Ich sehe es in deinem Gesicht. Brauchst nur ein bisschen Sonne, ein bisschen weite Sicht. Und alles, was liegt, steht um mich auf. Braucht gar nicht viel, brauchst nur ein bisschen Schnauf. Ein kleiner Schritt auf, ein bisschen mehr Mut. Ein Petit Pas und alles wird um mich gut. Ich sehe es in deinem Blick, ich sehe es in deinem Gesicht. Du auf dein Herz, du auf deine Hand, komm du auf die Tür. Lauf los und gang, gang Schritt für Schritt zum Kartenhaus weg, alles geradeaus. Lauf dein Herz auf deine Hand, lauf auf deinem Weg am Glück entlang. Gang Schritt für Schritt, oh ging geradeaus weg, alles geradeaus. Und zurück zu gang, gang Schritt für Schritt zum Kartenhaus weg, alles geradeaus. Du auf dein Herz, auf deine Hand, lauf auf deinem Weg am Glück entlang. Gang Schritt für Schritt, oh ging geradeaus weg, alles geradeaus.
Stuff. die Wege hier auf SRF 1 am Sonntagnachmittag mit Fußball. Im Moment der emotionale Cup-Final Basel gegen Sion. Sion hat 2, Basel 0. Aber auch im Frauenfußball ist in diesen Tagen einiges los. Die Schweizer Frauenfußball oder Fußballfrauen nehmen nämlich zum allerersten Mal an einer WM teil in Kanada. Morgen haben sie ihr erstes Spiel gegen Titelverteidiger Japan. Und in der Sendung «Menschen und Horizonte» reden wir in dieser Stunde mit der Frau, die im Schweizer Frauenfußball einiges bewegt hat. Es ist Trainerin Martina Voss-Tecklenburg. Wir haben schon gehört, dass sie als Kind ein Fußballverbot hatte, weil ihre Mutter gefunden hat, sie sei viel zu fein. Ein Fußballprofi ist sie aber gleich geworden, auch die Mutter von einer Tochter. Und sie ist Mutter von einer Tochter geworden, die die Fußballplätze Deutschland in- und auswendig hat lernen können. Wir reden jetzt von einer Phase, die für die 47-jährige Martina Voss-Tecklenburg richtig schwierig geworden ist. Es ist die Phase rund um die Olympischen Spiele in Sydney. Ein Tiefpunkt, Simon Holiger.
Es war im Jahr 2000. Martina Voss-Tecklenburg war seit 6 Jahren mit einer Frau zusammen. Mit einer Mitspielerin aus der Nationalmannschaft. Und kurz vor den Olympischen Spielen hat sie erfahren, dass ihre Partnerin fremd geht, eine Affäre hat. Das hat sie total getroffen. Und was hat die Führung der deutschen Nationalmannschaft gemacht? Sie hat Martina Voss-Tecklenburg nicht etwa getröstet, nein, sie hat sie rausgehauen. Der Captain. Sie hat nicht dürfen mitkommen an die Olympischen Spiele in Australien. Wieso, dass man sie rausgehauen hat, weiss sie bis heute nicht so genau.
Ja, ich weiß es nicht, weil ich nie wirklich eine richtige Antwort darauf bekommen habe. Es war so, dass ich einfach jetzt mal interpretiere und auch nachvollziehen kann, dass eben die damaligen verantwortlichen Trainerinnen gesagt haben, wir brauchen Ruhe in dieser Mannschaft. Wir brauchen das jetzt nicht, dass es diese Spannungen gibt, obwohl ich ganz klar versichert hatte, dass es überhaupt kein Problem ist, dass wir alle damit vernünftig umgehen können. Es war im ersten Moment, als ich das erfahren habe, eben sehr emotional und da war ich gerade beim Nationalteam und deshalb spielte das sicherlich eine Rolle. Ich habe dann aber wirklich immer wieder um die Gespräche gebeten und habe mir einfach gedacht, ich spiele 17 Jahre für diese Nationalmannschaft, ich bin Captain und ich hatte für mich das Empfinden, ich hätte es verdient gehabt, dass man mir das zutraut, dass ich damit umgehen kann und dass ich diese letzten Olympischen Spiele 2000 in Sydney spielen darf. Und es hat mich damals sehr, sehr tief getroffen. Aber im Nachhinein versuche ich auch die andere Seite zu sehen und zu verstehen und vielleicht auch zu sagen, das war so, okay, was mir damals gefehlt hat, war wirklich die Argumentation und dass man ein vernünftiges Gespräch mit mir führt. Und das hat es mir natürlich so schwer gemacht und es auch so schwer gemacht zu verstehen.
Das war hart. Eine kaputte Beziehung, der Rausschmiss aus der Nationalmannschaft. Es hat sich angefühlt, wie wenn der Boden unter den Füßen wäre weggezogen worden.
Ja, im ersten Moment natürlich, weil wer mich ja kennt und jetzt auch vielleicht nachvollziehen kann, wie gern ich einfach Fußball gespielt habe und die Olympischen Spiele erlebst du nicht so oft. Ne? Also ich habe sie einfach 96 erlebt, da waren wir sportlich nicht so gut und ich wollte 2000 mit dieser Mannschaft was erreichen. Ich glaube, ich war damals in einer, auch sportlich auf einem, vielleicht sogar auf dem Höhepunkt. Also ich war richtig gut und ich wollte allen das auch nochmal zeigen. Ich war Captain, ich wollte vorangehen. Und deshalb hat mich das natürlich alles so tief getroffen, neben der ganzen privaten Situation, die mich ja damals dann auch noch belastet hat. Also ganz klar. Und das war keine schöne Zeit, aber am Ende muss ich sagen, ich bin da sehr gestärkt rausgegangen. Ich habe mich als Mensch sicherlich dadurch auch verändert. Ich bin etwas gelassener geworden. Ich habe vielleicht auch einordnen können, dass dann Fußball doch auch nur ein Teil ist und nicht der wichtigste Teil sein sollte, dass es ganz andere Dinge gibt. Und von daher, rückblickend ist dann alles sowieso nur noch halb so schlimm und ich habe das dann gut verarbeitet, habe aber eine Zeit lang wirklich gelitten und habe einfach auch dafür Zeit gebraucht, um das für mich zu verarbeiten. Habe mich dann eben auch noch in dieser Zeit ganz schwer verletzt, 2000, das kam dann auch noch hinzu, dass ich dann eine Verletzung hatte, wo mir mein Arzt gesagt hat, du sollst und kannst nie wieder Fußball spielen und ich gesagt habe, ja, aber so kann ich jetzt nicht aufhören, ich fliege mehr oder weniger aus dem Nationalteam. Es geht privat etwas in die Brüche, was mich tief trifft. Jetzt verletze ich mich auch noch, also so höre ich nicht auf. Und dann habe ich 14 Monate gekämpft und habe noch mal 1,5 Jahre Fußball gespielt.
Da liegt eine Spitzensportlerin am Boden. Es droht ihr alles aus den Händen zu gleiten, Karriere, Liebe, Gesundheit. Aber sie rappelt sich auf, kämpft, macht weiter. Von wo kommen die Energie und der Wille?
Vielleicht, weil ich so groß geworden bin in einer Arbeiterfamilie. Ich habe großen Respekt vor meinen Eltern. Mein Papa hat immer 2 Jobs gemacht, um die 7-köpfige Familie zu ernähren. Da hat nie jemand gejammert. Es wurde immer angepackt. Es wurde immer, das wurde einfach so gelebt. Es gab nicht, ich habe nie von meinen Eltern gehört, dass sie irgendwie gejammert haben oder sich beschwert haben, sondern sie haben immer versucht, das Beste aus allen Situationen zu machen, haben das auf ihre Kinder, denke ich, irgendwo auch übertragen. Und ja, neben dem habe ich natürlich sehr früh schon Erfolge feiern dürfen. Also ich habe mir im Fußball auch für meine eigene Persönlichkeit ganz viel geholt. Ich war als junger Mensch, als Mädchen nicht so. Also ich habe mich schon hinterfragt, habe mich nicht immer so als Mädchen gefühlt und fühlte mich dann auch nicht immer so bei den Mädchen, bei den anderen Mädchen als Mädchen. Aber ich hatte Erfolg im Fußball, im Sport. Ich war anerkannt. Ich war, ich denke, schon auch sehr beliebt in der Schule. Und trotzdem habe ich mich auf der Seite auch immer hinterfragt. Und deshalb waren das einfach immer so Dinge, wo man vielleicht als Mensch extrem geprägt wird. Und ich habe für meine Sache immer gekämpft. Ich glaube, das kommt. Ich habe eine Sportart betrieben, die zum Teil ja auch belächelt wurde oder wo es viele Vorurteile gab. Und ich denke, all das prägt dann.
Sie fühlen sich nicht als Mädchen. Wie meinen Sie das?
Ich habe schon so eine, ja, in der Pubertät einfach die Phase gehabt, wo ich nicht so, ich war ja nicht so weiblich vielleicht wie die anderen. Ich habe nicht so viel Wert gelegt auf Schminken. Ich habe keinen Rock getragen. Ich bin nicht in die Disco gegangen. Ich fühlte mich nicht wohl beim Tanzen. Ich habe eben Fußball gespielt und ich war ja eins der wenigen Mädchen, die Fußball gespielt. Ich war immer mit Jungs zusammen. Also von daher, vielleicht fühlst du dich dann nicht so als Mädchen. Und da habe ich mir schon dann so ein bisschen, ja, habe ich mich einfach, es gab Situationen, wo ich mich unwohl gefühlt habe, wenn dann die Mädels zusammenstanden. Und ich finde aber, das ist, glaube ich, normal, dass man ja so in der Entwicklung dann auch sich mal hinterfragt und wo stehst du eigentlich?
Wo stehst du eigentlich? Die Frage hat sie sich auch nach dem Rausschmiss aus der Nationalmannschaft gestellt. Immer wieder. Dass man sie rausgeht wegen Liebesturbulenzen mit einer Mitspielerin, hat an ihr geknackt. Dass der Verband grundsätzlich die Homosexualität aus dem Frauenfußball hätte draussen haben und darum Martina Voss-Tecklenburg rausgeworfen hat, das glaubt sie nicht.
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, es war ja klar und es war ja auch im Team klar. Also ich war ja nicht die Einzige, die so gelebt hat. Aber ich war eine der ganz wenigen, die dazu gestanden hat und gesagt hat, wenn ich eine Beziehung führe, dann mache ich die nicht heimlich, dann stehe ich dazu, dann möchte ich mich nicht verstecken. Und von daher war es ja nicht so, dass ich irgendwo was verheimliche. Ich glaube wirklich nicht, dass das der ausschlaggebende Punkt war, sondern ich denke tatsächlich, dass man klar von Trainerseite gesagt hat, wir trauen vielleicht der Martina das jetzt nicht zu, dass sie das trennen kann, dass sie damit vernünftig umgehen kann. Ich hätte es mir gewünscht. Aber letztendlich muss ich dann auch eine Entscheidung einfach respektieren. Ich muss sie nicht verstehen, ich muss sie respektieren. Und im Nachhinein ist dann auch alles gut. Wir haben dann auch wieder zueinander gefunden, die Trainerin, die damalige Trainerin und ich. Also,
es ging lange, oder? Es ging sehr lange.
Es hat ein bisschen gedauert, ja.
Und dann haben Sie gesagt, keine Frauen mehr.
Nein. Das ist nicht der Grund. Also ich habe mich damals in den Menschen verliebt, nicht in die Frau, und wie mir das dann danach passiert ist, mich in meinen Mann zu verlieben, und das steht für mich im Vordergrund. Also ich könnte das jetzt nicht so klar ausdrücken oder klar trennen, dass ich dann gesagt habe, das war jetzt der ausschlaggebende Punkt, sondern ich habe eigentlich schon immer gespürt, dass ich mich zu Männern hingezogen fühle, aber das damals eben war für mich auch aus einer privaten Situation schwierig. Hatte da ein paar Enttäuschungen erlebt von eben meinem damaligen Freund, der Vater meiner Tochter ist. Vielleicht war das mit einem Punkt, aber am Ende war es der Mensch, in den ich mich verliebt habe, mit dem ich 6 Jahre glücklich zusammengelebt habe. Und ja, nicht mehr und nicht weniger.
Voilà, nicht mehr, nicht weniger. Heute ist Martina Voss-Tecklenburg wieder in festen Händen. Vor 6 Jahren hat sie ihren Mann, einen 20 Jahre älteren Unternehmer, Bauunternehmer, geheiratet. Die Karriere von der Martina Voss-Tecklenburg, die ist noch lange nicht fertig. Ein Ziel hat sie noch, einmal eine Mannenmannschaft trainieren.
Ich möchte eigentlich schon mal wegkommen von diesem Klischee im Fußball, dass Der gute Trainer im Männerfußball einfach ein Mann sein muss.
Voilà, genau. Über Ziel im Leben von der Martina Voss-Tecklenburg reden wir in ein paar Minuten hier auf SRF 1 in der Sendung «Menschen und Horizonte». Und zum Cup-Final zu Basel. Basel hat noch nie ein Cup-Final verloren, wenn sie das Final im Heimstadion hatten. Jetzt sieht es aber fast so aus. Im Moment Sion 3, Basel noch.
I'll tell you
Mental as anything, live it up, hier auf SRF 1 am Sonntag. SRF Verkehrsinformationen von 15.46 Uhr, Region Bern auf der A1 Richtung Zürich, zwischen der Verzweigung Wankdorf und Kirchberg, Stau nach einem Unfall. Das hat es in der Schweiz noch nie gegeben. Die Frauenfußball-Nationalmannschaft schüttet an der WM. Die Qualifikation, wo das Team gespielt hat, war eindrücklich gewesen. Kein Spiel verloren, sehr viel Goal geschossen und wenig kassiert. Das Schweizer Frauenfußballteam hat beeindruckt. Es gibt sogar Stimmen, die die Schweiz als Game-Favoritin für die WM zu Kanada sehen. Gerade so weit würde die Trainerin, die deutsche Martina Voss-Tecklenburg, jetzt nicht gehen. Aber auch sie sieht ein grosses Potenzial in diesem Team. Die WM, das sei ein erster Schritt, hat sie mir eine Kollegin, der Simon Holliger, erzählt.
Ja, ich sehe jetzt, auch wenn sich das komisch anhört, diese WM gar nicht jetzt ja als Endetappe, ne? Sondern es ist eine Zwischenetappe auf dem Weg, die dieses Jahr auch noch sehr junge Team, das ist ja noch ein Riesenvorteil, einfach in den nächsten Jahren gehen kann. Jetzt bei dieser WM wollen wir, wie gesagt, wir wollen bestmöglich abschneiden, wir wollen an unsere Leistungsgrenzen sehen, gehen. Aber es ist ja ein Ergebnissport und es kann auch sein, dass wir mal ein Topspiel machen und es trotzdem verlieren und sind dann auch raus. Und davon würde ich das dann nicht abhängig machen. Oder mein Fazit würde dann trotzdem positiv ausfallen. Und es geht im Fußball ja immer weiter. Dann kommt schon wieder die Europameisterschaft. Wir haben eine Gruppenauslosung, wo ich sage, die lässt es absolut zu, dass wir uns für diese EM qualifizieren. Auch das haben wir noch nicht geschafft. Und das ist dann einfach schon wieder der nächste Weg. Und diese WM, diese Erfahrung, eine Endrundenteilnahme, wird uns einfach helfen, uns als Team noch mehr zu festigen, noch mehr zu stabilisieren. Wir wollen uns etablieren in der Welt, in den Top 20. Wir wollen in Europa uns etablieren. Wir wollen, wenn es geht, zu den besten 10 gehören. Das ist ein weiter Weg, den Anspruch haben alle. Wir dürfen nie aufhören. Alle entwickeln sich weiter. Und das ist noch ein ganz spannender Prozess. Und dieses Team hat noch so viel Potenzial, dass da noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist.
Und da ist wieder der Ehrgeiz, den man spürt, oder?
Ja, es ist ja nicht nur der Ehrgeiz, es ist ja auch das zu erkennen, was schlummert in diesem Team und welche Bereitschaft hat diese Mannschaft eben auch. Und dieses Team hat eine enorme Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln, gemeinsam einen Weg zu gehen und auch mit Rückschlägen umzugehen. Und das ist ja auch ein spannender Prozess auch für mich, dass wir ja außerhalb des Platzes so viel wertvolle Erfahrungen auch innerhalb des Teams machen. Wir haben hier so große Persönlichkeiten in dieser Mannschaft, die den jungen Spielerinnen so viel mitgeben können im Bereich auch Sozialkompetenz und einfach auch auf dem Weg auch helfen können, gewisse Dinge auch zu erreichen. Und das ist viel mehr als nur Fußball und das ist auch für mich viel mehr als nur Fußball.
Gibt es Rituale, die Sie haben in der Kabine, bevor es losgeht? Vielleicht im Spiel vor Japan. Was machen Sie da in der Kabine?
Also erstmal hat sicherlich jede einzelne Spielerin ihr Ritual, das ist ganz klar, das soll sie auch. Aber es gibt dann kurz bevor wir rausgehen, gibt es einfach von mir nochmal ein paar Sätze, die dann auch in die Konzentrationsphase gehen, das ist ganz klar. Und dann machen wir einen Kreis, da sage ich nochmal 2, 3 prägnante Sätze und dann sagt unser Captain was. Da variieren wir, da variiere ich auch mal in meiner Art. Manchmal bin ich sehr laut, manchmal bin ich ganz leise, manchmal bin ich beides. Und ich versuche da auch ab und zu nochmal zu überraschen. Manchmal ist es sogar humorvoll, dass sie nochmal lachen müssen, bevor sie rausgehen. Also ich versuche es einfach der Situation anzupassen. Und da bin ich eigentlich sehr intuitiv. Also ich habe da gar nicht vorher den großen Plan. Also ich sitze da nicht schon eine Stunde vorher und weiß, was ich dann da sagen werde, sondern mache das von innen heraus.
Und wann werden Sie Ihre erste Männermannschaft trainieren?
Ja, wenn der erste Club sich traut, mir ein überragendes Angebot zu machen, was ich nicht ablehnen kann.
Dann würden Sie gehen. Sie haben keine Angst.
Nein, es müsste alles passen. Also ich würde es mir einfach zutrauen. Das ist mal der erste Punkt. Aber es müsste ganz klar sein, wie ist auch die Vorbereitungszeit, die Einflussnahme, was kann ich im Vorfeld schon tun, um dieses Team auch dann so zusammenzustellen, wie ich es dann gerne möchte und nicht, dass es irgendwo fremdbestimmt ist, weil das ist für mich natürlich auch wichtig als Trainerin. Ich habe eine gewisse Philosophie, Fußball zu spielen. Dazu müssten natürlich auch die Spielertypen dann passen. Ich kann das natürlich auch anpassen auf ein Team, das ist ganz klar. Aber da müssten ganz viele Dinge zusammenkommen. Aber als erstes müsste ich davon überzeugt sein, dass der Verein oder die Verantwortlichen, die das tun, wirklich absolut von meiner Qualität als Trainerin überzeugt sind und dass es nicht irgendwo eine Marketinggeschichte ist, eine Mediengeschichte ist oder irgendwas, was einer jetzt lustig findet, sondern das müsste man herausspüren. Und dann würde ich mir das zutrauen, ob ich es dann am Ende machen würde, das kann ich jetzt eben auch noch nicht sagen. Aber
dann wären Sie wieder eine Pionierin, oder? Das wäre ja schon noch spannend.
Ja, nicht ganz. Wie gesagt, in Frankreich gibt es ja schon eine Trainerkollegin, die sich das zugetraut hat und die da auch sehr erfolgreich arbeitet. Aber in Deutschland oder in der Schweiz wäre ich eine Pionierin, ja.
Das wäre schön.
Ja, weiß ich nicht, ob das dann tatsächlich schön wäre.
Die Rolle gefällt Ihnen als Pionierin, oder? Wenn man Ihre Geschichte anschaut.
Ja, ich weiß gar nicht, ob mir die Rolle gefällt oder ich das, aber ich möchte vielleicht, was heißt das, ich möchte das beweisen. Ich möchte eigentlich schon mal wegkommen von diesem Klischee im Fußball, dass der gute Trainer im Männerfußball einfach ein Mann sein muss und dass es einfach geschlechtsneutral ist. Also ich habe immer den Eindruck, dass das noch sehr in den Köpfen drin ist und dass es da viele, viele Barrieren noch gibt. Und ich würde einfach gerne das mal aufbrechen und anderen die Möglichkeit dann eben auch geben, das zu zeigen. Und in der Wirtschaft, im Management ist es mittlerweile möglich. Und im Fußball, der immer noch sehr, sehr männerdominiert ist, ist es eben noch nicht möglich.
Ja, und so wie mit Martina Voss-Tecklenburg jetzt in dieser Stunde auf SRF 1 haben kennen, ja, wenn wir wissen wollen, wie sie für ihre Sache kann einstehen und für ihre Sache kämpfen kann, dann traut man ihr doch wirklich zu, dass sie auch mit diesem Klischee kann aufräumen kann, oder? Ihr erfahrt es auf jeden Fall hier bei SRF 1. Ja, und los geht's für unsere Frauen-Nazi morgen. Als erstes treffen sie gerade auf einen amtierenden Weltmeister auf Japan. Das Schweizer Fernsehen überträgt das Spiel live in der Nacht auf den Dienstag am 10 vor 4 Uhr am Morgen. Für alle anderen, die nicht so früh aufstehen in der Wiederholung am Dienstag Mittag, dann am 4. vor 12 Uhr auf SRF 2. Ja, und Schutte hat im Moment auch die Schweiz dominiert. Sie sind immer noch dran. Im Moment sind sie in der 77. Ja, die 78. Minute ist gespielt. Es steht 3-0 für den FC Sion. Das am Cup-Final. Mehr dazu, Stimmen zu dem Cup-Final gibt es nach den Nachrichten hier auf SRF 1, dann im Sport.
But all I've got is a photograph, and I
19.10 Fruit Gum Company, es wird catchgemelt mit Simon Says. Am Mikrofon war Joel Behler.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.